Herzlich willkommen zur vierten Staffel von Borgard spricht. In der ersten Folge mit Demet Faye. Die Demet ist eine sehr erfahrene Sprecherin in allen Bereichen. Synchron, Hörbuch, Werbung und auch so im privaten Gespräch auf der Podcast-Couch. Also, viel Spaß bei der ersten Folge der vierten Staffel von Borgard spricht mit Demet Faye.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir. Red mit mir.
Ich finde immer ganz spannend, wenn dann Sprecher selber eigene Projekte machen, wie jetzt hier das Projekt, von dem ich dir eben erzählt hatte, was wir hier gemacht haben. Ich finde, das verbindet nochmal ganz anders, weil dadurch die Neuregisseure nochmal so einen anderen Schwung SprecherInnen mit reinbuchen. Und ich finde, das hat dann sowas freundschaftlich oder so ein bisschen so, das hat dann sowas wie Freunde machen ein Projekt. Mhm, weißt du, wie ich meine? Irgendwie. Ja.
Ich finde aber auch während der ganzen Ensemblezeit war das auch mehr, ne? Da hat man sich viel mehr gesehen und auch kennengelernt und so. Und dann jetzt durch Corona ist das ja alles weggebrochen, was super schade ist. Und danach hat sich das auch so irgendwie verfestigt bei den meisten. Die sind dann zu Hause geblieben, die haben dann ihre kleinen Studios aufgebaut. Und ich finde, der Sprecherjob ist sowieso schon so einsam. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich total froh, wenn ich in die Studios gehe, selbst wenn ich die Sprecherkollegen kaum noch sehe. Also man sieht ja wirklich fast nur noch die Regisseure und Tonmeister und ja.
Ja, und oft bist du in einem Raum ohne Tageslicht, kannst nicht mehr aus dem Fenster gucken irgendwie. Kannst nicht mehr dem Straßenkehrer zugucken oder sowas. Ja. Ich finde es dann immer total schön, wenn ich in einem Hörbuchstudio bin oder so, dann können wir nochmal eine Pause machen? Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern weil ich weiß, im Nachbarstudio sitzt die Demet oder so. Und ich denke, dann kann ich noch mit der Demet an der Theke quatschen oder sowas, weißt du?
Aha, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich bin eher so, okay, weiter, ich schaffe noch mehr, einmal essen und weiter arbeiten.
Wie viel schaffst du denn so? Was ist für dich so ein Pensum beim Hörbuch, wo du sagst, damit bist du zufrieden oder damit das
schaffst
du auch, ja?
120 Seiten.
Oh, Junge. Das sind die freundlichen Seiten? Also die freundlichen?
Nein, das sind alle Seiten. Aber ich bereite sie auch vor. Also ich bin niemand, der sich da hinsetzt und Prima Vista liest. Mhm. Ich weiß eigentlich meistens ziemlich genau, was ich da lese, deswegen passieren nicht so viele Fehler.
Also hast du mal ein Auge zu, weil das eigentlich
nicht. Richtig.
Deine Stimme läuft bei uns zu Hause übrigens rauf und runter. Du weißt, du kannst dir schon vorstellen, warum, ja. weil ich dir gesagt habe, dass ich kleine Kinder habe.
Ja.
Für die, die es nicht wissen, die Demet ist ja die Stimme von Bobos Mama bei Bobo Siebenschläfer. Die heißt doch bei uns, heißt ja auch nur die Rolle Mama, ne?
Mama, ja.
Die heißt ja nicht anders, ja. Ne? Wie habt ihr das denn eigentlich aufgenommen, frage ich mich, weil es ist ja einerseits, es ist ja eine Animationsserie, aber es ist ja auch Hörspiel. Wie hat das denn damals
angefangen? Das war, also wir haben die Serie aufgenommen, das Hörspiel kam dann, also es ist eigentlich quasi genau die Serienstimmen. Also es war ein Synchronprojekt.
Ja, also genau, das meinte ich, du hast synchron gesprochen.
Ich stand alleine da, genau, und habe gesprochen. Aber es ist lustig, also immer wenn die Kinder oder wenn Leute Kinder kriegen und die dann in ein gewisses Alter kommen, werde ich drauf angesprochen.
Ehrlich gesagt finde ich aber ist die Mama auch mehr die Hauptrolle in der Serie, also so die Hauptrolle.
Vielen Dank, ja.
Nee, weil der Bobo macht ja nur hahaha und sagt halbe Sätze irgendwie so und du bist ja schon, die leitet an. Dann gibt es mal eine Episode, wo der Papa mit ihm Drachenfliegen geht oder sowas. Ich kenne sie wirklich alle sehr gut.
Ich kenne sie auch. Ich habe sie auch sehr oft gesehen.
Wobei, ich habe dann jetzt entdeckt, es gibt bei Netflix auch neue Bobo-Folgen, aber da ist die Demet nicht dabei.
Da bin ich nicht dabei.
Da ist die Demet nicht dabei.
Also ich habe da auch ein Kind bekommen zu der Zeit.
Wann wurde das denn aufgenommen?
Nee, die ersten, die wir gemacht haben, das sind glaube ich 3 Staffeln gewesen. Das war 2013 und 14, meine ich.
Ja.
Und die anderen, die neuen, ja, die waren 2020, wurden die erst gemacht.
Ach, wirklich? Wow. Mhm. Mein Sohn spricht immer schon mit, aber er spricht auch mit, was vorne die Ansagerin sagt. Der Matt Faye in der so und so. Und er sagt immer, der Matt Faye ist urheberrechtlich geschützt. Weil er das irgendwie vermischt, dass das halt irgendwie, dass erstmal die Simon Rode, der Matt Faye und so weiter. Ja. Und dann diese Produktion ist urheberrechtlich geschützt. Und dann kommt der Matt Faye ist
Ja, richtig. Ja. Das hat er ganz richtig verstanden. Wie alt ist er jetzt nochmal? 2,5.
2,5 ist er, genau.
Ja. Also als wir es geguckt haben und meine Tochter das, also die wollte das rauf und runter schauen tatsächlich. Und irgendwann hat mein Mann dann gesagt, findest du das nicht komisch? Die Mama von Bobo klingt ja genauso wie unsere Mama. Und sie hat es kein bisschen verstanden. Sie hat es nicht rausgehört.
Ach, wirklich?
Fand ich sehr lustig, ja. Und ich dachte dann auch, ich finde es ganz schön, dass sie es nicht weiß. Mhm. Weil ich finde, dass das, also in dem Alter ist das ja noch so ein Zauber. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst.
Aber ich hatte auch überlegt, meinem Sohn zu sagen, hör mal, heute kommt die Dermot Faye und so. Er wüsste dann wahrscheinlich, Dermot Faye, habe ich schon mal gehört, die ist ja urheberrechtlich geschützt. aber er kann, glaube ich, gar nicht damit verbinden, nee, dass das...
Ich weiß das nämlich auch noch früher, als ich Filme geguckt habe und meine Mutter mir das irgendwann gesagt hat. Ich war da sogar schon etwas älter, 4 oder so. Also erst habe ich es natürlich kein bisschen verstanden, weil ich gedacht habe, ich habe so genau hingeguckt, ich bin ganz nah an den Fernseher, an diesen Pixelfernseher dran und habe gedacht, aber die bewegen den Mund und da kommt doch die Stimme raus. Und als es dann so ein bisschen angekommen ist, hat das den Zauber so kaputt gemacht. Und ich dachte, weil davor denkst du ja, die gibt es, Bobo. Und die andere Tochter, die hat dann irgendwann gefragt, können wir die mal besuchen gehen?
Ach, schön.
Ja, das war total süß. Deswegen dachte ich, ich sag denen das nicht und irgendwann werden sie es dann merken.
Hast du noch andere solcher Kinderprojekte gemacht, die irgendwie dann deine Kinder...
Nee, noch nicht. Also ich habe bei den Wildcrats damals mitgemacht. Und dann war auch wegen Schwangerschaft und so habe ich das nicht weitergemacht. Aber das hat nichts mit meinen Kindern zu tun, aber es war sehr lustig, weil ein anderes Kind, das war damals die Freundin meiner Nichte und die war aber auch schon älter, die war vielleicht 10 oder so. Und dann hat die herausgefunden, dass ich da eine spreche. Und dann hat sie mich tatsächlich gefragt, und wie machst du das, dass du dann so dunkle Haut kriegst und so krause Haare?
Ach, wie schön. Ja.
Und es ist aber eine Trickfilmserie.
Glaubst du, du wirst für irgendwas häufiger besetzt wegen deiner Stimme? Kannst du das rauskristallisieren?
Ja, also ja, es hat sogar eine Entwicklung gehabt. Also es fing an mit den sexy Bitches tatsächlich, was überhaupt nicht gepasst hat. Ich glaube, es war die tiefe Stimme, aber ich habe jedes Mal gedacht, das merkt ja auch, das funktioniert nicht so gut. Aber inzwischen schon besser. Also mit der Erfahrung kam das dann auch. Also sie funktionieren besser, die sexy Bitches. Dann wurde ich viel auf die unterkühlten Polizistinnen oder Anwältinnen und so besetzt. Und jetzt geht es mir so ein bisschen in die mütterliche Richtung.
Jetzt explizit beim Synchron oder?
Ja, beim Synchron, ja. Oder meintest du was anderes?
Nee, ich meinte so generell, weil es gibt ja auch, also ich spreche ja auch viele Hörbücher und da bin ich mit meiner jungen Stimme halt häufig auch in diesen Modern Romance Romanen mit drin, wo ich hatte letztens den Baloo hier und dann haben wir auch darüber gesprochen und gesagt, ja, da bin ich weniger dabei.
Warum?
Komisch. Ich habe gar kein Problem mit irgendwelchen Besetzungen, wenn ich finde, es muss einfach für mich passen und ich muss mich vor dem Mikrofon wohlfühlen damit.
Ja.
Also nicht mit dem Inhalt, damit meine ich, würde jetzt keine Zigarettenwerbung sprechen, sondern ich meine mit der Performance. Ich muss denken, okay, das kann ich. Ne? Also bei einer Menge war es beispielsweise mal so, ja, Michael macht den und den. Und dann geht das Bild an und das ist ein dicker alter Mann. Da sage ich, Leute, das kann ja nur lächerlich sein.
Ja. Ne? Ja, das verstehe ich total. Also ich bei den Hörbüchern habe ich tatsächlich eher so die Crime-Sachen.
Mhm.
Also die Romances. Ich hatte mal so einen, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag Thriller eigentlich ganz gerne und habe auch diese Cozy Crimes. Also da kann man auch denken, was man möchte. Ich habe auch schon mal Leute gehört,
die... Sind die auch mit viel Kuscheln oder was?
Nein, die sind einfach gemütlich.
Aha.
Also es ist nicht... Und das hat
ein gemütliches Verbrechen.
Genau, das hat jemand mal beanstandet und meinte, das findet er blöd irgendwie. Ein Verbrechen ist immer ein Verbrechen, da gibt es nichts Gemütliches. Ne? Tod ist Tod und ein Mord ist ein Mord. Aber trotzdem, ich kann das so nicht teilen. Also da geht es mehr um die Freundschaften und es wird viel gegessen und getrunken, darum geht es viel.
Es wird das ständig, Ambiente im Hörbuch so ein bisschen.
Und währenddessen passiert dann einfach ein Mord.
Es Hoppla, ist auch, der Opa ist
genau.
absichtlich überfahren worden.
Genau. Und dann wird der irgendwie also manche sind auch ein bisschen lustig, manche nicht, aber trotzdem ist es gemütlich.
Sind das denn immer Reihen, die miteinander zusammenhängen? Oder ist das zufällig, die eine Autorin mag gerne die Dermic, deswegen bist du immer dabei?
Nö, das sind meistens Reihen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn jemand sich dafür entscheidet, einen Cozy Crime zu machen, dann sind das meistens Reihen, glaube ich.
Also dann ist das auch so, höre Teil 1 und erst bei Teil 6 wissen wir, wer Opa überfahren
nein,
hat.
Nein, so nicht. Nein. Es ist also zumindest bei mir bisher immer ein abgeschlossener Fall. Inzwischen liebe ich ja, Hörbücher zu sprechen. Mhm. Ich finde das so schön, mich in einen kleinen Raum zu setzen, Geschichten zu erzählen, Kaffee zu trinken dabei. Ich bereite immer noch eigentlich jeden Roman gleich vor, wobei ich bei den Cozy Crimes, inzwischen mich mal versuche dazu zu bringen, das nicht vorher zweimal gelesen zu haben, sondern nur einmal. Aber ich sitze dann im Studio und fühle mich unsicher, deswegen lese ich sie immer noch zweimal vorher. Ja. Aber tatsächlich hatte ich auch zwei so Romane, da wäre ich überhaupt nicht durchgekommen. Also es war einmal ein irischer Und das war wirklich ein so schöner Roman. Ich glaube, er wurde bisher zweimal gehört, leider. Aber mein Herz war wirklich ein Herzensprojekt.
Dein Hörbuch wurde zweimal gehört? Oder was meinst du?
Ja, bisher. Also so
woher weißt du das?
Ja, also es gibt zwei Bewertungen. So.
Ach so, okay, verstehe.
Es interessiert halt irgendwie keinen. Es ist so ein super poetisches Ding und du merkst, der Autorin lag wirklich was daran. Sie hat jahrelang daran geschrieben und es ist wirklich so schön gewesen. Aber es waren so viele irische Worte, so viele irische Namen da drin. Und die sind ja so verrückt. Also du kannst es absolut nicht daran, du kannst... Mit deinem eigenen Sprachverständnis kannst du da nichts mit anfangen. Also ich hatte einen Namen, also er wurde geschrieben, ich weiß, das ist jetzt schwierig zu hören. C-O-N-C-H-U-B-H-A-R.
Ei, ei, ei.
Also ich hätte gesprochen Conchubar.
Wenn es sowas irisches ist, wahrscheinlich immer so ein Koch drin oder sowas.
Ja,
ne?
Ja? Genau. Ich hätte gesprochen Conchubar ja. Und er wurde gesprochen Krochur.
Ach du lieber Gott.
Ja, also das B und so war kein bisschen drin. Das N war nicht drin und so. Ja, und jedenfalls da. Mhm. Da musste ich richtig vorbereiten auch. Ja,
ja, und es ist ja trotz der Vorbereitung dann häufig, selbst wenn es nur normales Englisch ist, der Wechsel in der Mundstellung vom Englischen aufs Deutsche ist so kompliziert häufig.
Ja.
Also dieses typische Beispiel mit Nick Grinste oder sowas, ne, dass man dann zufällig liest, irgendwie so.
Genau,
Jack Grinste wieder mal. Ah, sorry, ja, machen wir nochmal von vorne machen.
Ja, manchmal hat man dann ja auch noch Englisch, Französisch, Deutsch oder so in einem Satz.
Ja, ja,
das
ja.
funktioniert
sehr
gar
schön,
nicht.
Sehr schön.
Und dann hatte ich mal einen Roman, der war auch, also irgendwann habe ich auch gedacht, ich kann nicht mehr, weil das so, also der Roman selbst war kein bisschen kompliziert geschrieben, aber da waren immer so Gedankenstimmen drin. Also es wurde beschrieben aus der Sicht dieser Frau, dann waren da immer die Gedanken, Fragmente von ihr drin, teilweise, also eigentlich ständig mitten im Satz, ein Gedankenfragment.
Nur so kursiv geschrieben oder sowas.
Richtig,
ne?
Ja, genau, ja. Oder in Klammern oder so. Und dann kamen natürlich noch die ganzen Rollen dazu. Und das ging aber so oft, oder mitten im Satz kam, sie spricht und mitten im Satz denkt sie dann aber gleichzeitig noch was anderes.
Was visuell verständlich ist für den Leser,
genau,
ne? Aber
genau.
Zum Sprechen, oh, schwierig. Ja, ja, ja.
Das war auch.
Ich gehe dann meistens ein bisschen näher ran, wenn ich die Gedankenstimme mache, irgendwie so.
Ja, ich habe dann geknarzt.
Aha. Ich denke gerade wie eine Maschine.
Ja, genau. Knarz, knarz. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich kann meine Stimme nicht mehr hören. Das ist furchtbar.
Ja, ne, weil du denkst ja auch, das kann man sich doch nicht anhören. Die Leute hören das ja auf dem Kopfhörer beim Hundegassi gehen oder sowas.
Ja.
Wo hast du denn das Sprechen gelernt? Ich habe gesehen, dass es bei der Arturo auch passiert. Also zumindest, du weißt, was ich meine.
Gelernt habe ich es vorher schon, aber genau, ich war auf der Arturo und da gab es dann am Ende, ich hatte einen ganz tollen Sprechdozenten tatsächlich. Und dann hatten wir am Ende das Synchronseminar. Eine Woche. Und das hat alles verändert, diese eine Woche. Weil es war gar nicht der Plan, dass ich spreche. Eigentlich gar nicht. Und dann bin ich von dort quasi direkt ins Tonstudio mit einer Hauptrolle in einem Trickfilm.
Also
oder
weil das Synchronseminar so gut gelaufen ist, hat man dich direkt gebucht in dem
genau,
Studio.
Hat der Regisseur mich direkt da reingeholt. Was kein bisschen funktioniert hat. Also ich war einfach noch gar nicht so weit. Ich war so aufgeregt. Ich war so damit beschäftigt, diesen Text irgendwie auswendig zu lernen. So, dass ich kein bisschen spielen konnte.
Ja, ja.
Und dann hat er dann irgendwann angerufen und hat gesagt, sorry, wir müssen doch umbesetzen. Aber für mich war das völlig okay, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht. Ich muss einfach viel kleiner anfangen. Ja, aber so hat dann alles seinen Lauf gemacht.
Wie warst du denn da? Anfang 20? Wie alt warst du?
Ja, 23, ja.
Dann warst du auch recht jung auf der Schauspielschule, ne?
Ja, mit 19.
Ich bin auch auf der Schauspielschule gewesen und war da auch der Zweitjüngste. Es war noch einer jünger als ich. Das war für mich sehr interessant, weil das war nach der Schule, auf der man war, wo man immer gleich alt war in der Klasse, plötzlich das erste Mal, wo man in der Reihe ist, wo schon Leute schon vielleicht so Ende 20 waren, was ja schon, wenn du 19
Mitte
bist, ist
30
ja jemand,
hatten wir auch.
Da hatten wir, glaube ich, auch eine dabei, weil die irgendwie exceptionally good war, durfte die da rein, sonst haben die immer gesagt, nee, bei 30 machen wir eigentlich einen Cut irgendwie so. Aber das fand ich schon sehr interessant, dann auch zu merken, dass, weil ja, man kann es ja nicht verleugnen, dass vielleicht beim Schauspielerischen, finde ich, Lebenserfahrung schon ein wichtiges Tool ist, was man braucht irgendwie, ne? Und ich glaube, das fehlte mir damals auch wahrscheinlich so ein bisschen.
Ich habe auch gedacht, also ich habe die Schauspielausbildung gemacht, dann habe ich angefangen zu sprechen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe durch das Sprechen sehr viel auch für mein Schauspiel gelernt.
Mhm.
Und nach ein paar Jahren habe ich gedacht, und jetzt würde ich gerne nochmal anfangen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Schauspielschule. Ja. Ich glaube, es würde so vieles anders laufen.
Ach, so viel im Leben würde ich jetzt gerne nochmal machen mit der Gelassenheit, mit der zumindest Gelassenheit, die ich denke, die ich jetzt hätte im Leben. Ne?
Es geht. Also ich finde, es geht alles so voran. Es geht immer weiter und irgendwie wird bisher fand ich mit jedem, ja doch, vielleicht hast du recht. Also klar, man wurde immer sicherer. Man wusste immer mehr, wer man ist oder was man möchte. Trotzdem möchte ich manche Dinge ehrlich gesagt nicht nochmal machen.
Das ist richtig, natürlich. Es gibt, finde ich, immer so Abschnitte im Leben, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt will ich auch nicht mehr zurück in die Vergangenheit. Man hat ja manchmal so Sachen, die man bereut, wo man denkt, ah, oh, wenn ich das nochmal, dann hätte ich dann. Und dann kriegst du aber ein Kind, dann denkst du, ja, okay, jetzt will ich aber nicht zurück in die Zeit von meinem Kind, weil dann kommt das Kind ja nicht mehr. So, ne, das ist dieses, es gibt, glaube ich, einen sehr schönen Film, der heißt About Time. Das ist so ein Zeitreisefilm auch. Also jetzt nicht mit einer Zeitmaschine, aber da ist ein Typ, der kann in der Zeit zurückreisen und nutzt das, lernt das, weil sein Vater das auch konnte und so weiter. Das ist ein sehr schöner Film. Ich will euch gar nicht sagen, wovon er handelt. Guckt euch den mal an. Er ist richtig, richtig schön. Er ist wirklich sehr traurig auch. Also traurig schön. Schön traurig.
Also ich möchte nicht zurück auf die Schule. Aber auf die Schauspielschule.
Boah, die Schule fand ich auch richtig blöd. Die Schule habe ich auch, da habe ich auch gesagt, da gehe ich jetzt weg, dann gehe ich lieber auf die Schauspielschule. Ich war da schon damals sehr pragmatisch, glaube ich, dass ich gedacht habe, warum muss ich das jetzt lernen? Das will ich nie machen. Das fand ich immer total blöd. Hast du mal Nachhilfe bekommen?
Nein.
Gut, prima. Ich hab nur in Latein Nachhilfe bekommen, aber das habe ich auch nur über mich ergehen lassen, weil das irgendwie so, das wurde von, bei uns im Haus hat noch ein älterer Herr gewohnt, der war so ein bisschen unser Ersatzopa irgendwie und mit dem habe ich mal Schach gespielt und Klavier gespielt und so und der konnte auch sehr gut Latein und der hat mir dann Latein-Nachhilfe gegeben, so, komm, ich gehe ein bisschen Schach spielen zum Ernst und dann lerne ich ein bisschen Latein-Vokabeln, weil ich war in Latein sehr schlecht. Dann war ich plötzlich sehr gut, weil das spielerisch beigebracht wurde. Aber ich finde Nachhilfe, ich denke dann immer, Nachhilfe ist ja dann überhaupt gar kein großer Bonus. Das ist dann, du musst noch mehr Zeit aufwenden, um das dann doch zu lernen. Es ist ja nicht so, als du zur Nachhilfe gehst, du kriegst eine Spritze und dann kannst du Mathe. Sondern du musst ja trotzdem dann bei der Nachhilfe nochmal lernen. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich lieber das Mindeste in echt und komme so um die Runden.
Genau. Mit minimalem Aufwand das Maximale erreicht.
So, genau.
Ja, richtig, das habe ich auch versucht. Genau. Also ja, ich möchte dahin auch nicht zurück. Und ich hab versucht, irgendwie mir alles offen zu halten. Ich habe dann auch das Latinum gemacht und so, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht möchte ich doch irgendwann Medizin studieren und so. Absoluter Horror, wenn ich jetzt daran denke. Aber das war so das, was man so, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so von den Eltern mitgekriegt hat. Meine Eltern haben das, die haben uns alles offen gelassen. Die haben gesagt, ihr könnt das alles machen, aber habt das in der Hand, damit, falls es nicht funktioniert, ne, ihr dann auch noch was anderes machen könnt. Deswegen habe ich mich da überall durchgequält tatsächlich. Bis ich dann irgendwann, dann gab es diesen Literaturkurs und da habe ich gemerkt, nee, das ist es doch, ich muss das machen, ich will gar nichts anderes machen. Und dann war es aber ja schon fast Abitur, deswegen habe ich es dann durchgezogen. Und im Nachhinein denke ich, also klar ist das schön, das zu wissen, manche Dinge zu wissen. Ich habe auch sehr viel wieder vergessen, aber nee, da möchte ich auch nicht wieder hin. Grundschule fand ich toll, aber dann...
Ja, Grundschule fand ich auch cool, weil das war ja auch sowieso irgendwie mehr auf dem Schulhof in der Pause spielen, als wirklich was zu lernen.
Sticker kriegen, so. Stempel kriegen.
Genau, richtig. Ja, unsere Lehrerin hat sogar Fleißkärtchen eingeführt damals.
Oh.
Ja, weil wir waren mal dann wir haben irgendwie mal einen Ausflug gemacht zu so einer alten Schule, wie war die Schule vor 100 Jahren und dann hat man natürlich die Horrorgeschichten gehört, man wurde da mit dem Lineal gehauen und so weiter und so, das ist ja ganz furchtbar, aber um das dann halt auch irgendwie ein bisschen positiven Spin zu geben, haben die auch gesagt, und dann hat man Fleißkärtchen bekommen und dann hat sie das auch bei uns eingeführt, die Fleißkärtchen. Das war dann irgendwie, ich glaube, die Fleißkärtchen, weil sie hatte halt Fleiß auf dem Kärtchen geschrieben und auf der Rückseite war ein Tierbild und dann konnte man sich dann immer ein Tier aussuchen.
Oh, was einen so glücklich macht als Kind, ne?
Schon. Und das ist hängen geblieben bei mir, mehr als was sie mir beigebracht hat.
Wir haben auch Kärtchen bekommen, aber das waren auch so Mini-Kärtchen mit einem schönen Sticker drauf und das hat man einmal zum Geburtstag bekommen und damit durfte man dann einmal die Hausaufgaben weglassen.
Oh, wow.
Ja, und als ich fertig war mit der Grundschule, hatte ich zwei davon noch und dachte, Alter.
Ach, wie blöd, nicht gecasht. Ach, Mensch. Ja, kriegst du beim Bäcker irgendwie ein Brot umsonst.
Vielleicht. Noch, wenn du so erzählst. Zwei schöne Blümchensticker oder so.
Ich bin ja auch totaler Fan von solchen Stempelkarten bei Bäckern oder Payback oder sowas. Finde ich, boah, da mache ich wirklich zur Wissenschaft. Bin auch schon ganz traurig, dass Rewe nicht mehr bei Payback jetzt ist bald und dann kann man da nicht mehr, ach Mensch, blöde Nummer. Aber da habe ich auch schon Streit mit meiner Frau gehabt, weil ich sagte, wieso hast du nicht gewartet, bis den 7-fach Punkte aktiviert hat? Warum musstest du jetzt zum Rewe gehen? 80 Euro einkaufen, so viele Bewerber, du hast quasi 30 Euro verloren.
Ja, kenne ich.
Von welcher Seite aus?
Von meiner.
Ach so, okay, ja gut, prima. Wie ging es denn dann weiter nach der Schauspielschule? Du hast dir da auch so ein bisschen alles offen gehalten, weil du hast...
Nein, der Plan war da eigentlich immer noch, eigentlich will ich Schauspielerin sein, aber nicht unbedingt.
Aber war es für dich denn Sprecherin oder Schauspielerin? Oder?
Nein, erst dachte ich, lass jetzt erstmal alles laufen. Also das war ja auch nicht so, dass es direkt so viel war, dass man sich hätte entscheiden müssen. Und dann hat sich das aber so rauskristallisiert, dass das Sprechen halt dann immer mehr wurde und... ein anderer Sprecher, ein schon älterer Sprecher, der schon gut dabei war, gesagt hat, irgendwann wirst du dich entscheiden müssen. Und ich noch im jugendlichen Leichtsinn gedacht habe, nein, ich würde auch beides schaffen. Es wurde dann immer mehr sprechen und irgendwann habe ich auch gedacht, aber eigentlich ist es ja auch ganz klar, weil ich habe immer schon Hörspiele gehört, ich habe Hörspiele geliebt, ich habe wirklich rauf und runter habe ich die gehört.
Auf Kassetten noch, ne?
Ja, ja, auf Kassetten. Oh, ich weiß noch, wie ich auf dem Wohnzimmerboden gelegen habe und die Sonne hat reingestrahlt und ich habe die Staubflocken beobachtet und habe die ganze Zeit diese Hörspiele gehört und ich konnte sie alle auswendig.
Guck mal, schön, das ist hier die Cozy Crime Leserin, die so richtig schön das Ambiente zeichnet für
Siehste?
Uns.
Ja, 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 klar, ja, ja, schön. Macht schon Sinn, dass ich ja, die ja. lese. Und dann habe ich immer gedacht, ich glaube, ich werde Sängerin, weil ich immer gemerkt habe, irgendwas mit meiner Stimme. Und dann war ich in meinem Zimmer und habe versucht zu singen. Ich habe auch eine schöne Stimme, aber ich habe nicht so ein gutes Gehör. Deswegen hat das nicht so richtig funktioniert. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, ich könnte doch sowas mit meiner Stimme machen. Ganz komisch. Dann war ich auf der Schauspielschule. Immer noch ist es nicht in meinem Hirn angekommen. Man kann ja auch mit der Stimme was machen. Und dann landete ich dann in diesem Synchronstudio und habe da gemerkt, wow, das macht so viel Spaß. Du kannst so viel machen mit der Stimme tatsächlich und ohne Körper. Also klar, man nimmt den Körper ein bisschen mit, aber ich bin eher eine Sprecherin, die sich nicht so viel bewegt. Es gibt ja auch welche, die machen ganz viel dabei. Ja. Ich fand das total toll, weil ich weiß auch noch, auf der Schauspielschule war das oft so, dass ich was gespielt habe auf der Bühne und dann hieß es, du musst das und das spielen. Das bedeutet doch das und das. Und ich habe gedacht, ja, aber genau das tue ich doch. Wieso sieht das keiner? Ich mache das. Dann hatte ich so einen Aha-Effekt, als wir Kameraseminar hatten, weil ich habe gemerkt, aha, ich spiele so klein, dass man es in der Kamera sieht, aber nicht auf der Bühne. Deswegen
nicht in der 20. Reihe, ja.
Ja, genau. Und dann kam der zweite Aha-Effekt mit dem Mikro. Und ich habe gemerkt, oh wow, wenn ich vorm Mikro bin, dann fühle ich mich einfach wohl. Also so, wie ich mich auf der Bühne niemals wohl gefühlt habe.
Das ist dann anscheinend wirklich auch so eine Typsache bei dir, ne? Dieses Offensein für alles einerseits oder die das alles offen halten, aber dann auch gleichzeitig offen sein für alles und dann auch so in Kompromisse zu gehen mit dir selbst. Ne?
Ja.
Dass du nicht sagst, nein, ich will aber auf diese Bühne jetzt drauf und seht ihr nicht meine Mikroexpression in der linken Augenbraue, dass ich erschüttert bin?
Genau. Nee, ja, das stimmt, du hast recht. Ich lasse mir das offen und lasse mich einfach dann treiben, wo es dann hingeht. Aber es war auch irgendwie richtig. Also ich habe es eigentlich nie bereut. Irgendwann kam dann dieser Moment tatsächlich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt müsstest du entscheiden. Entweder du versuchst es nochmal als Schauspielerin und legst jetzt alles da rein oder du gehst da weiter. Und das lief ja auch gut. Es hat total viel Spaß gemacht. Und dann kamen auch meine Kinder und das war einfach auch
Zeit,
so dankbar.
Plötzlich
ja,
Zeit.
Es war so dankbar, dass ich eben trotz dickem Bauch und allem vor dem Mikro stehen konnte. Und die Leute waren so zuvorkommend auch. Ich glaube, beim Schauspiel wäre das nicht so gewesen.
Ja gut, beim Schauspiel bist du ja dann auch die Schwangere. Dann,
ja,
ne? Also
richtig.
Ich meine, auf der Bühne, entweder ignoriert man es komplett als Rolle, ne? Die Rolle ist schwanger, aber die ist trotzdem Julia von Romeo und Julia.
Ja.
So, oder man ist halt dann, ja.
Oder man sitzt die ganze Zeit nur.
So, ja genau, hinterm Tresen oder so. Ja genau, richtig. Ja, mit der Stimme kann man es natürlich eigentlich ganz
immer
gut
weitermachen. Es war wirklich schön. Also ich habe beim ersten Kind, glaube ich, bis 2 Tage vorher noch vorm Mikro gestanden und habe noch irgendwie eine Nutte gesprochen. Also ja, es ist toll. Es ist wirklich toll.
Gibt's ein Projekt, was wirklich so, du hast gerade eben schon dieses irische Projekt angesprochen im Hörspiel, aber so übergreifend von den ganzen Genres, ein Projekt, wo du sagst, das hat so viel Spaß gemacht zu machen.
Ja, eine Serie, die wir gesprochen haben, Happily Married, eine kanadische Serie, sehr lustig mit schwarzem Humor. Also so lustig, wir haben uns, oder ich habe mich so schlapp gelacht, ständig. Ganz tolle Schauspieler und auch meine Sprecherkollegen waren natürlich auch der Hammer.
Ja.
Also und vor allem ist das auch, das kennst du bestimmt auch, also wenn man sich dann gesehen hat, war es wirklich so wie die kleine Gang.
Ich finde es auch immer total schön, wenn wir bei Splendid sind und ich sehe schon in der Dispo-Art, der und der spricht das und das und das und dann frage ich dann manchmal schon, kann ich mal das Deutsche, kann ich mal jetzt den Dialog hören, wie ich mit Leila oder wie ich mit
auch.
Lars oder so, ich würde es gerne mal hören, wie sich das anhört, ach toll, und dann freue ich mich, weil das dann auch vom Timing her klappt, wie das Kollege XY oder so gemacht hat.
Ja, das mache ich auch.
Das finde ich total schön.
Ja. Darf ich das mal hören?
Du hast gerade eben gesagt, dass du dich vor dem Mikrofon eher weniger bewegst. Jetzt weiß ich aber, dass du bei Battlefield mitgemacht hast, bei dem Horror.
Mhm.
Einerseits Horror, andererseits auch sehr aufregend und einzigartigen Aufnahme, wo ihr körperlich unheimlich viel vor dem Mikrofon schleppen musstet, weil ihr halt eben Erster Weltkrieg spielen musstet. War das für dich denn total out of your comfort zone?
Ja, total. Das war es war so krass, weil ich bin dann ja eingesprungen. Ich wurde irgendwie 2 Tage vorher angerufen, weil die Hauptsprecherin erkrankt ist. Mhm. Und ich sollte dann, oder wurde gefragt, ob ich das machen würde. Und ich hatte das, ich habe es so verstanden, ich werde auch im Ensemble sein und mit allen anderen das machen. Und dann komme ich da an und dann heißt es, nee, du stehst vorne, du bist die Hauptsprecherin und du machst jetzt 2 Stunden lang quasi
Action.
Du musst hier handeln, heben und rennen und was weiß ich alles. Und ich habe gesagt, ich habe aber vor einem halben Jahr ein Kind bekommen. Ich kann das, ich darf das gar nicht. Mhm. Ich darf diese Dinger nicht heben. Und so, und dann habe ich das gemacht. Und es war wirklich eine krasse Erfahrung. Also vor dir, das waren, glaube ich, 11 Männer, die da einem gegenüber saßen.
Ach, die Männer waren auch dabei?
Die waren dabei, ja. Die
Sprecher? Backs behind the scenes quasi.
Ja, also ja, aber aus China, aus Amerika, aus was weiß ich, saßen sie da alle, ja. Und haben irgendwie zugeguckt. Also wirklich total strange, wenn ich jetzt daran denke. Und dann habe ich das gemacht und habe auch versucht, alles zu geben. Und danach war mir so schlecht, weil ich noch gar keinen so richtigen Sport gemacht hatte nach der Geburt. Mir war so schwindelig und schlecht. Und dann habe ich ein Taxi gerufen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Und der Taxifahrer hat dann, also als wir dann bei mir waren und ich nicht aussteigen konnte, weil mir so übel war, hat er gesagt, sollen wir weiterfahren ins Krankenhaus. Und das war echt krass, also einfach, weil ich körperlich noch gar nicht so weit war, ja.
Leute, die sich das jetzt nicht vorstellen können, ihr müsst mal, ich glaube, es gibt bei YouTube Battlefield, was war es, Battlefield 1? Ich glaube, das Battlefield 1 hieß Battlefield 1, aber es war nicht das erste Battlefield, sondern es irgendwann hieß wegen Erster Weltkrieg, glaube ich, heißt
genau,
es Battlefield
1. Das kann sein.
Da gibt es jedenfalls bei YouTube Making-of und man sieht da wirklich die Damage, wie sie, du musstest mit dem Carsten, glaube ich, mit einem erwachsenen Mann wresteln, quasi mit so einer Stange in der Hand gegenseitig euch wegdrücken.
Das war dann nämlich die Idee, dass ich nichts hebe, sondern dass ich was hin und her drücke und so.
Also es sieht wirklich auch krass aus.
Also für mich war es super krass.
Und
es
immer schreien auf Limit, das ist ja auch anstrengend für den ganzen Körper, ne?
Genau, das Schreien. 2 Stunden lang durchschreien eigentlich, ja.
Und war dann das für dich unangenehmer oder das Interview geben danach? Weil du schon mal
das Interview hast, tatsächlich.
Kann ich nicht nochmal hier den Kasten Wasser heben? Brauche ich noch jemand was? Ich trage noch ein Klavier im Speicher, wenn ihr wollt. Ja. Was ist es denn beim Interview geben? Ich hoffe, das ist jetzt eher eine Gesprächs- und keine Interviewsituation.
Ja, sehr angenehm.
Dankeschön. Die dich beim Interview, was ist es beim Interview, das dich so rausbringt? Weil das ist ein Mikrofon und du sprichst sogar, du musst nichts vorbereiten. Vielleicht ist es das, weil du nichts vorbereiten kannst. Ich weiß nicht.
Das könnte gut sein. Ja, ich kann nämlich, ich mag auch nicht gerne improvisieren tatsächlich. Ich möchte Text haben. Ich möchte was vorbereitet haben.
Wenn dann beim Synchron steht, Partygeräusche oder so, denkst du, was denn
ich
jetzt?
Ich mache nur. beim Ensemble war das ja so toll, weil dann gab es immer Leute, die das so toll machen konnten, dass man es einfach nur aufnehmen konnte und
miteinander spielen. Ja,
genau, mitgehen konnte. Das war super. Wenn ich es alleine machen muss, auch der Horror. Ja, daran könnte das liegen, aber...
Es hat nichts damit zu tun, dass du nichts preisgeben willst von dir. Weil das merke ich jetzt auch, du bist ja eine sehr offene Person. Ne?
Genau, damit hat das nichts zu tun. Das ist auch, ich habe das zum, das ist lustig irgendwie, weil in so einer Interviewsituation verliere ich auch ein bisschen das Gefühl für mich selbst. Und das habe ich auch auf der Schauspielschule gemerkt, zum ersten Mal. Ich dachte, ich würde das super machen, tatsächlich. Wir hatten Casting-Training und da gibt es ja vorher immer dieses, ich stelle mich selbst vor. Und dann kommt die Szene.
Der Slate, im Englischen nennt man das den Slate.
Den Slate. Und das hat dann unsere Dozentin gemacht, dass wir erst das eine und dann das andere aufgenommen haben, aber so, dass die anderen das nicht mitgekriegt haben. Beziehungsweise nein, den Slate hat sie aufgenommen, ohne dass wir das wussten. Also sie hatte da eine Kamera stehen, aber wir wussten nicht.
Wer bist du und was machst du?
Genau, erzähl doch mal und so. Und dann wurde noch eine Szene gespielt und so. Und dann haben wir uns das alles angeguckt. Und also ich war super geschockt, als ich mich gesehen habe und alle anderen auch. Alle haben auch gesagt, der Matt, was war mit dir los? Ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich hätte es super gemacht. Aber es war tatsächlich so, sie hat eine Frage gestellt und ich habe gemacht, ja. Nein.
Ja gut, die blöde Kuh hat ja auch geschlossene Fragen gestellt. Naja, war okay,
daran lag es, ne?
Ja, ja, klar.
Ja, ja.
Die Schuld auf andere schieben, ist doch das Beste, oder?
Aber ich habe es nicht gemerkt, das war ganz gut.
Ja, ja.
Und dann kam die Szene, die ist super gelaufen und es gab andere, die haben dann, ich habe es dann halt 1:1 sehen können. Ich habe dann gesehen, wie andere total sympathisch erzählt haben, super charmant und ich sitze da wirklich wie die Königin, Eiskönigin und sag nur,
keiner mag mich. Ja. Während der Schauspielschule gab es da auch Improvisationsklassen. Fandst du das? Hat das Spaß gemacht?
Nein.
Auch nicht?
Auch nicht, nein.
Auch nicht. Das fand ich immer super, Improvisation. Weil Improvisation hat bei mir immer in Comedy geendet, weil das irgendwie lustig war. Aber es lag dann, glaube ich, auch an den tollen Kameraden, die ich um mich herum hatte, wie du gerade sagtest, ne, man sagt ja immer beim Improvisationsspiel irgendwie so den Ball sich gegenseitig zuwerfen oder dieses Yes and, ne, dass man sagt irgendwie, wenn ich dir einen Vorschlag gebe, hey, wir sind, das ist schön hier im Zoo, ne, dann sagst du nicht, nein, wir sind gar nicht im Zoo, sondern sagst, ja, und guck mal, der Löwe da vorne oder so, mhm, ne.
Und wohin führt das dann?
Wie meinst du?
Ja, also ich denke dann, ja, und da ist der Löwe. Und dann ist es schon, bin ich schon wieder die Eiskönigin, dann geht es wieder nicht weiter.
Ja gut, du musst natürlich irgendwas vor, du kannst in der Improvisation ja, glaube ich, auch schon eher so der passive Mitläufer sein, der sich eher ein bisschen reagiert und nur so, aber trotzdem produktiv beiträgt. Mhm. Du musst ja nicht der sein oder diejenige sein, die die Szene an sich reißt, mhm, glaube ich.
Also wir hatten einen Dozenten, der hat immer ganz viel mit Musik gearbeitet. Das fing immer so an, wir waren alle im Kreis, er hat eine Musik angemacht und wir sollten uns zu dieser Musik bewegen, nicht tanzen. Das, mhm, haben alle eigentlich erstmal gemacht, alle haben angefangen zu dancen. Mhm. Und er hat immer gesagt, nein, nicht tanzen, hört genau hin, was ihr hört und versucht das auszudrücken. Und dann irgendwann, nachdem man das gemacht hat, war das dann so, dass einer von uns dann, also von dem er dachte, der hat die Musik begriffen und kann es gerade oder zeigt es so wie, ne, also oder zeigt irgendetwas.
Ja.
Der kam dann in die Mitte und wir sollten das alle so ein bisschen nachmachen und so. Und das ist alles das, wo ich dachte, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, ich habe so viel verstanden, ich würde das ganz anders angehen, ich würde so viel mehr lernen einfach, wenn ich das jetzt nochmal machen dürfte. Dann war das aber ganz oft so, dass viele, die außen rum standen, das einfach nachgemacht haben. Aber es ist trotzdem nicht im Körper angekommen, was derjenige da gemacht hat in der Mitte. Und dann ging das dann auch in so eine Improvisation, dann lief das dann durch den Raum und die Musik änderte sich und dann, manche waren dann wirklich so einfallsreich und dann sind sie dann Berge hochgekrochen. Also es war ein leerer Raum, ne?
Ja, ja, klar.
Aber man ist dann über Flüsse gesprungen, dann waren Krokodile und was weiß ich. Und auch da all diese Dinge, also ich habe sehr spät mit den Hörbüchern angefangen, aber durch die Hörbücher kommt das alles immer mehr bei mir an. Also indem man in den Hörbüchern den Rollen halt verschiedene Charaktere zuspricht. Ne? Also die werden ja vorgegeben, aber du kannst ihnen ja dann nochmal andere Charaktere.
Durch deine Stimmfarbe gibst du denen ja entweder Kälte oder Wärme oder,
genau,
ja, oder liebevoll oder was.
Genau, solche Sachen. Und da, ja, darüber denke ich, das hätte man da alles, das hat er auch irgendwann mal gesagt, aber wirklich sehr wenige von uns konnten das dann umsetzen, weil er hat gesagt, es ist immer so, auch in Filmen, einer ist der Tollpatsch, einer ist der Held, einer ist die Mütterliche oder was auch immer halt, mhm, ne? Und das ist ja auch Improvisation.
Aber vielleicht reicht das ja auch schon oder vielleicht ist das schon mit fast das Maximum, was man davon mitkriegen kann, dass man in der Retrospektive denkt, boah, jetzt verstehe ich das erst. Mhm. Weißt du, dass es vielleicht in dem Moment nur so ein bisschen so, um metaphorisch zu sprechen, es hat so einen kleinen, eine Saat gepflanzt, mhm, und jetzt erst verstehst du, was aus der Pflanze geworden
vielleicht,
ist. Irgendwie
vielleicht
so.
Kann man das auch so sehen. Das ist eigentlich ganz
oder
schön.
Das ist nur Bullshit, was wir jetzt sagen.
Nein, ich glaube schon, dass das auch dann, dass sich das ja verbindet, ne, im Nachhinein. Trotzdem wäre es schön, das alles körperlich noch einmal so mitzumachen.
Verstehe ich, ja.
Ja.
Mein Go-To war immer Wasseralge. Bei so einem Tanz, was aber nicht Tanz sein sollte.
Ja.
Dann war ich einfach immer, ja, Wasseralge, weil ich dachte, das ist so nicht richtig auf Beat. Und man kann mir aber nicht vorwerfen, dass ich mich nicht bewege. Und in meinem Kopf sah ich natürlich total elastisch aus, ne, und habe richtig richtige Wellen geschlagen. Wahrscheinlich
tust du auch, wenn ihr das sehen könntet. So elastisch.
Wie im Aquarium hier, ja, drin. Gibt es irgendwas, was dich vom Mikrofon wirklich komplett rausbringt? Sowohl beim Hörbuch als auch beim vielleicht Synchron irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Ich komme jetzt nicht gerade, komme nicht drauf, was es ist, aber auf jeden Fall gibt es Momente, wo ich denke, oh nee, das kann ich nicht.
Also beim Synchron ist es bei mir häufig, oder generell ist es bei mir, wenn ich aus dem Flow komme.
Mhm.
Und das sind meistens natürlich, ich mache dann gar keinen Vorwurf den anderen, es ist halt einfach nur so, wenn es technische Schwierigkeiten gibt oder wenn bei der Aufnahme noch am Buch gefrickelt werden muss, leider. Mhm. Also ja, wir müssen den Text nochmal 5-mal umschreiben irgendwie, weil wir hatten ja eben, du hast eben schon erwähnt, man will den ja dann auswendig lernen, um ihn dann sicher zu haben, damit, mhm, man dann damit spielen kann. Mhm. Ne? Und wenn man dann immer wieder nochmal bis kurz vor die 4 drauf wartet, was dann jetzt eigentlich die finalen Wörter sind, oder sie werden sogar manchmal gar nicht noch umgeschrieben, mhm, sondern, kannst du dir das merken? Du sagst jetzt nicht, Leute, wir gehen zur Party, sondern, Leute, wir gehen jetzt zwecks des Besuchs zur Geburtstag von Marie. Oh.
Ja.
Das bringt mich immer raus. Also das bringt mich raus einfach aus dem guten Gefühl. Gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie deswegen lispel oder sowas.
Würde ich sagen. Nee, das geht. Damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen. Obwohl ich auch wirklich immer sehr, also wie ich ja schon gesagt habe, ich brauche den Text. Also ich will den Text auch wirklich wissen. Und
Aber dann bist du trotzdem im Synchron, fühlst du dich trotzdem wohl, weil da ist es ja, da kommst du hin und schlägst das Buch das erste Mal auf.
Ja, komisch, ne? Also es gibt mir auch Sicherheit, also beim Synchron, ich kann mich an so vielen Dingen orientieren. Ich sehe den Schauspieler oder die Figur, ich höre das, was er gemacht hat, ne? Also es sind ja schon zwei Punkte, an denen ich mich festhalten kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann der Text. Aber ich habe auch, als ich gemerkt habe, ich will synchronisieren, ich finde das... Ah, da kommen wir jetzt doch dazu. Als ich gemerkt habe, ich finde das super und ich will das, habe ich angefangen, synchron zu üben zu Hause. Erst habe ich irgendwie, ich habe damals Baby gesittet und immer wenn das Kind geschlafen hat, habe ich dann so Kleist oder so dabei gehabt und habe versucht dann mir diese ellenlangen Sätze zu merken.
Ach du lieber Gott.
Und das habe ich dann eine Stunde lang geübt, solange dieses Kind geschlafen hat. Deswegen, das geht relativ fix in meinen Kopf rein. Mhm. Ich glaube, deswegen gibt mir das auch Sicherheit. Aber um zu der Frage zurückzukommen, bei mir sind das andere Dinge. Bei mir sind es dann tatsächlich eher Rollen, wo ich weiß, das liegt mir nicht so, das kann ich nicht. Das haut mich dann raus. Also dann mache ich auch viele Fehler und kann mir den Text plötzlich nicht merken und so. Und beim Radio, ich kriege relativ häufig zum Beispiel eben Nachrichtensprecher. Genau, Nachrichtensprecher beim Synchron. Finde ich auch schrecklich. Trotzdem kriege ich das öfter mal.
Weil das so trocken ist, obwohl und nicht gespielt irgendwie.
Ja, genau. Es ist genau so sachlich und das kann ich eigentlich nicht so gut. Genau, und das, wenn ich dann weiß, also wenn ich vom Radio angefragt werde und dann kriege ich den Text und sehe, oh, das ist wieder nur dieses Sachliche, dann zieht sich schon alles zusammen, aber...
Interessant, aber könnte man meinen, dass es eigentlich das Einfachste ist, ne? Oder das Einfachere ist, ja, ne? Ist einfach aber trocken gar
nicht
lesen.
Ja, also das nicht so zu lesen, dass jeder Satz gleich klingt und einfach nur super langweilig ist, finde ich viel schwieriger, als wenn du einfach eine Emotion reinbringen kannst oder...
Ich habe letztes Jahr eine Doku gemacht für Arte und das war auch nicht meine erste Doku und auch seither nicht meine letzte, aber die war sehr besonders, weil sie das eben auch total... entgegen meines Stimmnaturells haben wollten. Also fast geflüstert, wenig Stimme, auch gar nicht irgendwie moduliert, einfach nur so ganz ruhig und wirklich nur begleitend die Bilder sprechen lassen. Mhm. Das hat am Ende, es ist toll geworden, es funktioniert, ich könnte es mir auch angucken. Ich denke jetzt nicht, oh Gott, was haben die da gemacht, das ist toll auf uns. Aber es war super schwierig, wenig zu tun, ohne dass du halt, wie du gerade sagst, ohne dass du denkst, das können wir doch nicht, das ist doch langweilig.
Super langweilig, ja.
Das finde ich auch in der Werbung manchmal schwierig. Also ich kann lieber auf die Fresse Werbung machen, Kinderspielzeug, heute jetzt, das ist so super geil, als irgendwie jetzt natürlich zu sprechen. Das finde ich immer sehr schwierig. Hey, die neue Fanta, hol sie dir doch, trink sie. Lecker, lecker.
Ja, jetzt kommt ja die neue Generation von Sprechern.
Die machen das super. Das ist mega, finde ich.
Ja, also da müsste ich jetzt mich auch nochmal ransetzen und üben, weil ich glaube, ich bin sehr klar in dem, also in meinen Sätzen. Mhm. Und im Moment ist ja mehr dieses ein bisschen verschliffen. Ja, ja. Bist du so, ja.
Wenn ich verschleife, dann wird das nur Kölsch direkt. Dann fange ich und so, dann ist das alles.
Okay.
Dann ist da noch zu viel Farbe direkt.
Also alles, was ich an Verschleifen hinkriege, ist, soll ich das T weglassen? Nicht und ist.
Sprichst du denn auch manchmal vor dem Mikrofon was auf Türkisch?
Ja, manchmal war das nicht so oft. Also ich sage dann, ich spreche zwar fließend Türkisch, aber ich habe einen deutschen Akzent. Also für Türken in Deutschland funktioniert das, aber nicht jetzt keine Werbung für Türken in der Türkei, das würde nicht funktionieren.
Also du hast es in deiner Vita erwähnt und lehnst es jetzt nicht ab, aber du gehst jetzt damit
nicht. Ich sage das ganz klar, es gibt einen Akzent, also Türken aus der Türkei, die türkische Menschen, die hören das sofort. Aber für hier ist das alles super, also das funktioniert gut. Und trotzdem
gab es. Welche Art Projekte sind das dann gewesen dann schon mal?
Bisschen Werbung, dann gab es ein E-Learning, nicht viel.
Und ist das für dich eine ganz andere Herangehensweise oder Wahrnehmung vom Mikrofon?
Ja, ganz anders.
Wie unterscheidet sich das?
Ja, es ist für mich viel, viel schwieriger. Ich muss mich viel mehr konzentrieren, weil ich lese nicht viel Türkisch, das habe ich noch nie viel gemacht. Also
keinen türkischen Kleist auswendig gelernt.
Nein, das hätte ich machen sollen. Mist. Nein, also ich habe immer viel, also meine Familie und ich, wir sprechen Türkisch, das kann ich, aber das Lesen ist nochmal was anderes. Also ja, das muss ich noch mehr vorbereiten als die deutschen Texte.
Würdest du denn sagen, du hast dich jetzt mittlerweile schon entschlossen oder entschieden für A oder B, für Schauspiel oder Sprechen?
Ja.
Ja? Das Schauspiel ist schon zu lange her jetzt, oder?
Ja, tatsächlich war das auch so oft so, wenn ich was gedreht habe, also ich habe jetzt nie große Hauptrollen gehabt oder so. Ich habe auch mit Lars öfter mal gedreht, das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber das war das, wie du es auch beschrieben hast, so unter Freunden. Mhm. Ne? Man hat eine coole Truppe, mit der man dann alles dann auch zusammen macht, 2-3 Tage zusammen verbringt und einfach irgendwas Schönes auf die Beine stellt oder was einfach Spaß macht. Und immer wenn ich gedreht habe, waren das eher dann kleinere Sachen und ich fand das jedes Mal so unzufriedenstellend. Wegen dem Lars, genau.
Wegen
dem.
Lars Walter, Anmerkung der Redaktion.
Nein, ich meine, wenn ich richtig gedreht habe, Lars, nicht mit dir, dann die Warterei ist eine Sache, klar, das weiß jeder, man muss warten beim Drehen, aber das ist mir auch wieder durch die Hörbücher, also ich kann immer nur Werbung machen für Hörbücher, weil es so viel Spaß macht, auch darüber klar geworden, dass ich bin ja Schauspielerin geworden, das wurde man ja gefragt, ne? Warum möchtest du Schauspielerin werden? Weil ich die Leute berühren möchte und so. Nein, weil ich Geschichten erzählen möchte. Mhm. Und das tust du nicht, wenn du drehst. Also wenn du eine Hauptrolle hast, vielleicht, das habe ich nie gehabt, aber wenn du eine kleinere Rolle hast, dann passiert so viel über den Schnitt, über Licht, über die Stellung. Wo stehst du? Wo guckst du hin? Ja, dann heißt es, guck von rechts nach links und sag dabei diesen und den Satz. Und im Schnitt entsteht eine Geschichte daraus. Dann im Schnitt siehst du dann, aha, da hinten ist jemand aus der Tür getreten und du hast da hingeguckt oder keine Ahnung was. Aber ich habe das nicht erzählt. Ich habe einfach nur irgendwo hingeguckt. Und das ist bei den Hörbüchern eben so anders. Ich habe ein Buch und ich darf diese Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Mit den ganzen verschiedenen Rollen und ohne dass irgendwann dann, ja, oder dass es heißt irgendwie nur diesen einen Schnipsel. Es ist so ähnlich auch bei Hörspielen. Ich liebe Hörspiele. Oh, also über alles eigentlich. Aber auch da, wenn ich bei Hörspielen mit dabei war, war es auch immer nur dieser Schnipsel. Ich sage einen Schnipsel und es hat...
Und das zwischendurch wird ja meistens gar nicht gefüllt, ne? Ja, wir gehen Seite auf Seite 4. Ja. Ja, wir haben doch gerade Seite 1 jetzt gemacht. Ja, die anderen, da passiert jetzt nicht viel, da fragen die so.
Genau, aber die Geschichte erzählst du wieder nicht. Also innerhalb der Geschichte ist das dann natürlich wichtig. Jeder Einzelne ist super wichtig und macht dieses Hörspiel dann aus und ne, es entsteht was Tolles daraus. Aber du hast es nicht miterlebt. Also du bist dabei, aber du hast es nicht miterlebt. Und beim Drehen ist es ja noch extremer. Da spielst du dann an dem einen Tag irgendwie Szene, keine Ahnung, 25 und 2 Tage später drehst du dann Szene 1 und hast ja noch nicht mal diesen Ablauf dann halt. Ne?
Klar, wir müssen mal kurz vielleicht sagen wir so, aus der Sicht der Schauspielerin, die dann eben diese Sache nur durchmacht, wie du gerade beschreibst, absolut verständlich. Ne? Natürlich haben die anderen Leute am Set, haben natürlich dann eine viel größere Vision davon und denken, oh geil, die Demet hat gerade von links nach rechts geguckt, das passt perfekt in mein Puzzle rein, dieses eine Stein, ne? Aber für die ist nur, haben wir von links nach rechts geguckt, was ein Blöde. Ja.
Und im Film ist es ja auch toll. Ich finde das auch, also ich finde das jedes Mal auch super spannend, wenn ich sehe, der hat von links nach rechts geguckt und das bedeutet so viel. Ja. Aber für mich als Schauspielerin ist das einfach nicht das, weshalb ich Schauspielerin geworden bin.
Lass mich doch als Alge von links nach rechts gucken.
Ja, wenn ich das gewusst hätte, als Alge, wäre alles anders gelaufen.
Gibt es denn für die Zukunft irgendwas, was die Demet Faye unbedingt noch machen möchte, was du mehr machen möchtest, was du weniger machen willst? Was du dir für dich vornimmst. Nicht, weil du jetzt hier dir was wünschen darfst. Ja. Sorry, also kann das jetzt nicht erfüllen.
Ich wünsche mir eigentlich tatsächlich selten was. Ich merke manchmal, das ist toll, das will ich machen. Mhm. Und dann versuche ich daran zu arbeiten. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Nein, ich bin ehrlich gesagt einfach offen und freue mich darauf, welche Türen sich öffnen werden. Weil, wie gesagt, ich bin selbst nicht auf die Idee gekommen, dass es als Sprecherin funktionieren könnte. Dann kam Synchron, es war toll. Und ich habe gedacht, ich will nur das machen. Dann kam... Keine Ahnung, Werbung habe ich erst gedacht, das kann ich überhaupt nicht, macht mir auch keinen Spaß. Aber dann irgendwie, als es mehr wurde, habe ich gemerkt, doch, also auch das macht Spaß. Und dann kamen irgendwann die Hörbücher und ich habe ja schon jetzt sehr viel Werbung für Hörbücher gemacht. Sie machen sehr viel Spaß.
Hast du schon mal eine Lesung gemacht?
Ich war einmal kurz davor und dann war ich auch da und dann bin ich wieder gegangen.
Oh.
Ja.
Okay, gut.
Das war, ja, also es war ein heikles politisches Ding. Also es ging auch um die Türkei.
Aha.
Und als ich da ankam, haben die Veranstalter mir gesagt, also die Security, nicht, dass die ihnen Angst machen, die sind einfach nur da, die passen auf, weil es gab ein paar Drohungen im Internet und so. Und kann sein, dass hier irgendwelche radikalen Menschen auftauchen und so. Und dann habe ich gesagt, okay.
Also es war keine Bobo-7-Schlepper-Lesung.
Nein. Und ich hätte es so gerne gemacht. Ich fand das Buch wirklich großartig. Ah, okay.
Also war nicht Lampenfieber, sondern war jetzt einfach nur dann Lebensangst.
Nein, weil ich habe dann gesagt, es tut mir so leid, dass ich sie jetzt im Stich lasse, aber ich habe 3 kleine Kinder zu Hause. Ich kann das nicht machen. Wenn die nicht wären, ich würde mich da hinsetzen.
Ja, und du hättest wahrscheinlich auch nicht die beste Performance angegeben.
Wahrscheinlich.
Oder, so, ne? Oder
ja.
Für dich nicht wohl.
Wahrscheinlich, ja. Und okay. Ich habe dann die Autorin habe ich danach kontaktiert und habe gesagt, oder ich habe sie angeschrieben und gesagt, wenn du möchtest, ich kann es dir erklären. Mhm. Und dann hat sie angerufen, ich habe es ihr erklärt und sie hat gesagt, ich kann es absolut verstehen, es ist völlig okay. Also es ist kein Problem. Die Veranstalter waren natürlich stinksauer,
ja.
Aber sie hat gesagt, gar kein Problem, ich kann es verstehen, ja.
Letzte Frage, was ist denn deine Lieblings-Bobo-Folge, von denen, die du gesprochen hast?
Oh.
Wenn du sie überhaupt so gut kennst. Ich überlege auch mal gerade, was meine ist. Die Stille schneide ich raus oder ich lasse drin. Mal gucken, wie viel Zeit ich noch brauche im Podcast. Ich finde die gut, wo Bobo mit seiner Mutter Eis essen geht. Weil der charmante andere Sprecher, es ist, glaube ich, nicht der Simon, der spricht ja nur den Vater. Ja. Ne? Der macht diese italienische, komm, ciao, Mama. Das finde ich ganz schön, wie der das macht. Das gefällt mir ganz gut.
Probiere auch die Banane.
Ja, genau. Und der Bobo, der sagt dann grazie, weil er das dann nachspricht. Und mein kleiner Sohn versucht auch immer grazie zu sagen. Und der guckt dann immer und sagt, Daddy, glavazzi. Und sagt immer glavazzi.
Das ist süß.
Glavazzi.
Nein, ich kann gar nicht sagen, welche. Ich habe die ja so viel geguckt. Ich kann nur sagen, welche meine Kinder. Also mir fällt jetzt nur ein, die Bobo im Freibad. Weil meine Kinder,
oh ja, die ist auch schön. Mhm. Ja. Wo der da mit dem Krokodil und so weiter. Mhm. Gute Sache.
Und ich mag, glaube ich, auch Bobo im Garten oder so hieß die, glaube ich.
Das ja, mit Mama dem Schmetterling und,
genau.
Und so. Hm, tolle
Sache. Findet er da, genau.
Der Matt Faye. Vielen lieben Dank für deinen Besuch bei mir hier im Podcast-Studio. Schön, dass du dabei gewesen bist und bleib weiterhin so offen, wie du bist. Bleib urheberrechtlich geschützt, damit dir keiner was antun kann.
Vielen Dank an deinen Sohn.
Ja. Mach's gut, ciao.
Ciao.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.